Probenzimmer, der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Kai Wessler. Bei der Matinee zu der Neuproduktion Benamor hatte ich die Gelegenheit, mit dem Regisseur Christoph Loy, mit dem musikalischen Leiter José Miguel Pérez Fierra und mit dem Bühnenbildner Herbert Murauer über dieses Werk, aber überhaupt auch über die spanische Zarzuela zu sprechen. Dass wir dieses Werk spielen, ist einerseits ungewöhnlich und es ist andererseits gar nicht so ungewöhnlich, denn wir haben in den letzten Jahren uns zur Tradition gemacht, in der Faschingszeit in Wien, Ihnen verschiedene Formen des europäischen Unterhaltungstheaters, verschiedene Formen auch von Operetten hier zu zeigen. Wir hatten La Pericole als Beispiel einer französischen Opera Buffa. Wir hatten Candide als Beispiel einer sehr speziellen amerikanischen Operette, natürlich die Wiener Operette mit dem Spitzentuch der Königin im letzten Jahr, im Straußjahr, und kommen nun zu dieser sehr speziellen spanischen Gattung der Zarzuela, die aus vielen Gründen immer ein bisschen so genannt wird als spanische Operette. Sie ist aber viel mehr und sie ist doch etwas sehr anderes. Zum einen, weil es eine sehr viel ältere Form ist, die in ihrem Kern auf das 17., auf das Siglo d'Oro, also das 17. Jahrhundert zurückgeht, die eng verbunden ist mit dem spanischen Königspalast, der ja Zarzuela-Palast heißt. Die spanischen Könige wohnen aber nicht in einem Operettenpalast, sondern umgekehrt. Die Gattung ist nach diesem Palast benannt worden und der wiederum nach einer Brombeerhecke. Und wir haben erlebt und haben erfahren in der Vorbereitung dieses Stückes, was für eine reiche Tradition dieses Zarzuela hat und was für eine spannende musikalische Welt sich da eröffnet, die eben nicht nur in Spanien, sondern in der ganzen spanisch sprechenden Welt zu Hause ist. Bevor ich darüber mit Christoph Loy spreche, der uns dieses Werk auch entdeckt und gebracht hat, versuche ich Ihnen kurz zu erzählen, worum es eigentlich geht. Ja, das ist die schwerste Aufgabe heute Morgen. Das Stück führt uns in einen fantastischen Orient nach Persien. Und in diesem Land gibt es ein Gesetz, wonach das älteste Kind des Sultans ein Junge sein muss, und wenn es ein Mädchen ist, wird es geköpft. Und das zweite Kind des Sultans muss ein Mädchen sein, und wenn es ein Junge wird, wird der geköpft. Nun hat die Sultanmutter dieses Gesetz vor vielen Jahren versucht zu umgehen, indem sie ihr erstgeborenes Mädchen als Junge aufgezogen hat. Das ist mittlerweile der regierende Sultan Dario. Und sie hat ihren zweitgeborenen Sohn als Mädchen aufgezogen, und das ist Prinzessin Benamor. Die beiden Betroffenen wissen aber nicht, dass sie im anderen Geschlecht aufgezogen worden sind. Warum das so ist, das versuchen wir, glaube ich, gleich noch einmal zu ergründen. Nun gibt es aber ein konkretes Problem, denn Dario hat beschlossen, dass seine Schwester endlich verheiratet werden muss. Und es sind bereits drei prominente Brautwerber aus drei Nachbarländern unterwegs. Also muss die Sultanmutter handeln. Und sie bittet den Großvezier, dieses politische Problem für sie irgendwie zu lösen, denn der ist ein kluger Mann. Der Großvezier hat aber auch ein Problem. Nämlich immer dann, wenn er Sex hatte, ist er danach für mehrere Stunden taub. Da der Harem des Sultans aus Gründen, die Sie sich vorstellen können, selten benutzt wird und die Odalisken frustriert sind, springt der Großvezier regelmäßig dort ein. Und das war auch der Fall, als das Stück beginnt. Das heißt, wir erleben, wie die Sultanmutter uns die ganze Komplikation erzählt. Als Publikum erleben wir das. Nur der es eigentlich verstehen müsste, der Großvezier, versteht kein Wort. Das möchte er aber nicht zugeben, weil er dann zugeben müsste, dass er im Harem gewesen ist. Sie verstehen das Problem. Der zweite Handlungsstrang ist nun der, dass also diese drei Brautwerber ungehindert kommen und um die Hand von Benamor anhalten. Darunter ist einer, der dem Dario, dem Sultan, sehr gut gefällt, nämlich Don Juan de León. Und er möchte diesen Brautwerber sehr gerne mit seiner Schwester zusammenbringen, aber eigentlich möchte er den auch ganz gerne selber haben. Er weiß aber nicht, warum. Benamor wiederum ist diese ganze Heiratsgeschichte ziemlich zuwider und deswegen flüchtet sie aus dem Palast. Das ist grob gesagt die Handlung des ersten Aktes. Das Stück hat drei Akte. Und in diesen drei Akten werden mit allerlei Verwicklungen natürlich die beiden irgendwann herausfinden, wer sie sind. Sie werden die Liebe entdecken. Sie werden einen Weg finden, den Menschen, die sie lieben, ihre Liebe zu erklären, ohne sich selber damit in tödliche Gefahr zu bringen. Und am Ende, so viel sei Ihnen verraten, kommen Paare zusammen. Was für Paare das sind und wie viele es sind, das verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Denn dafür müssen Sie die Aufführung besuchen. Lieber Christoph, du hast in dieser Spielzeit ein großes Zarzuela-Projekt. Du machst drei Zarzuela-Stücke. Du hast gerade einen Klassiker des Genres, El Barbero de Lavapiés, in Basel inszeniert. Jetzt hier Benamor und beendest die Spielzeit mit El Gato Montés in, in Madrid. Woher kommt die Liebe zu diesem Genre und diese, also du hast dir das ja wirklich zur Aufgabe gemacht, dieses Genre, was im deutschsprachigen Raum wenig gespielt wird, wenig bekannt ist, bekannt zu machen und dem ein Podium zu geben?
In der Tat, also ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, Zarzuela den Stellenwert im Repertoire zu geben, den die Zarzuela als ganze Gattung verdient hat. Ich glaube, das allererste Mal, dass ich von Zarzuela gehört habe, war so vor vielen, vielen Jahren in meiner Jugend, hat mir jemand mal geschenkt eine Aufnahme. Es gab mal ein legendäres Zarzuela-Konzert bei den Salzburger Festspielen mit Pilar Lorenga und Plácido Domingo. Diese Aufnahme habe ich gehört, war sehr begeistert, aber dann, weil niemand in Mitteleuropa etwas für Zarzuela getan hat, habe ich ein bisschen das Genre auch wieder vergessen. So, und es ist irgendwie nach wie vor für mich sehr seltsam, dass dieses Konzert, glaube ich, fand vor 40 Jahren statt, dass danach nichts, quasi nichts passiert ist. Und bei mir war es so, dass ich vor ein paar Jahren in Madrid habe ich Richard Strauss inszeniert am Teatro Real, also an dem großen Opernhaus. Ich habe Capriccio gemacht von Richard Strauss und da gibt es 8 Rollen, die 8 Diener, die da natürlich mit spanischen Sängern besetzt waren. Und ich dachte erst, um Gottes Willen, was kommt auf mich dazu? Spanische Sänger, die ich nicht kenne, können die überhaupt spielen? Und ich irgendwie so mit meinem so Walter Felsenstein, Götz Friedrich im Kopf, irgendwie psychologisches Theater, irgendwie werden die mich überhaupt begreifen, werden die verstehen, was ich will, irgendwie was das heißt, auf der Bühne zu stehen und eine Rolle zu spielen. So, dann habe ich die 8 getroffen bei der ersten Probe, fanden die alle sehr sympathisch. So, dann gingen wir an die Sache und ich habe nach 5 Minuten gedacht, die spielen ja alle ziemlich gut, was ist denn da los? Die spielen vor allen Dingen miteinander zusammen. Jeder weiß genau, obwohl sie Deutsch singen, was sie singen. Und es war so eine hohe Latte von Professionalismus, aber auch von wahnsinnig viel Humor gleich irgendwie nach ein paar Minuten für mich zu entdecken. Und dann habe ich mit denen gesprochen, habe ich gesagt, wieso irgendwie, woher habt ihr irgendwie diese Spielkultur, die man eigentlich auch bei anderen Sängern nicht sofort findet? Und dann sagen sie, ja, bei uns ist es eigentlich normal, dass wir, weil es nicht so viele Opernhäuser gibt in Spanien, wir fangen eigentlich alle an, sehr viel Zarzuela zu machen. Dieses Genre, irgendwie, was du vielleicht nicht kennst, ich habe gesagt, ich habe davon gehört, aber ich weiß eigentlich nicht, was es ist. So. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist natürlich, da müssen wir. Wir müssen singen, wir müssen spielen, wir müssen tanzen, wir müssen viel Text sprechen und wir müssen vor allen Dingen immer miteinander zusammenspielen. Sozusagen ist es reine irgendwie Ensemblearbeit. Und dann habe ich gedacht, das scheint eine wahnsinnig gute Schule zu sein und ich möchte irgendwie mich ein bisschen darum kümmern, ein bisschen was lernen über das Genre. Und dann bin ich, es hat dann nochmal ein Jahr gedauert, dann bin ich tatsächlich in das Teatro de la Zarzuela in Madrid gegangen. Es gibt also in Madrid heute nur noch ein Theater, Opernhaus, das heißt Teatro de la Zarzuela, das sich ausschließlich diesem Genre widmet. Auch in Spanien ist das Genre nicht mehr so verbreitet, nicht so bekannt, wie es vor 100, 130 Jahren war. Zu dem Zeitpunkt gab es allein in Madrid ungefähr 25 Theater, die täglich eine Zarzuela gespielt haben. Also es war sozusagen alle in Madrid wollten das sehen. Und es gab Vorstellungen, oft, weil manche Stücke sind auch sehr kurz, manche dauern nur eine Stunde und man hat dann sozusagen diese Kurz-Zarzuelas 5-mal am Abend gespielt und Publikum, was zum Beispiel große Oper, wenn man Aida gesehen hat und das dauerte dann bis 22.30 Uhr die Vorstellung, dann ging man noch um 23 Uhr in die Zarzuela, um die letzte Vorstellung zu sehen von einem Einakter. Also nur um eine Idee zu haben, wie populär das ganze Genre war. Als ich dann meine erste Vorstellung einer Zarzuela gesehen habe, habe ich sofort begriffen, es ist immer noch was da von dieser sehr volkstümlichen Nähe, es ist so eigentlich im besten Sinne Volkstheater, wo auch das Publikum wahnsinnig mitfiebert mit den Figuren, wo dann, wenn eine Nummer besonders gefällt, wird sie auf, also klatscht das Publikum so lange, bis sie wiederholt wird. Also ich habe mich auf einmal erinnert, als ich gelesen habe, wie Figaros Hochzeit hier in Wien uraufgeführt worden ist, wurde ja jede Nummer wiederholt. Da, bis Kaiser Josef II. Gesagt hat, das geht nicht, irgendwie, das sprengt irgendwie alles das, was man sozusagen auch irgendwie, die Leute gehen nachts um drei nach Hause, sind keine Polizei da, nichts und so. Deswegen wurde dann damals erlassen, irgendwie, also okay, Arien dürfen wiederholt werden, aber die Ensembles nicht. So, also, und diese, sagen wir mal, so, das habe ich natürlich lange Zeit in der Oper vermisst, weil in der Oper finde ich irgendwie, wenn ich in die Oper gegangen bin, denke ich immer so, ah, da sitzt irgendwie das Publikum, sie lassen sich bedienen, aber irgendwie, es ist überhaupt keine Interaktion zwischen Publikum und dem, was auf der Bühne stattfindet. Und dass irgendwie auch Darsteller in dem Moment, weil ein Publikum wirklich sowohl, und das ist irgendwie wunderbar, in der Tarzuela geht das Publikum mit sowohl mit den Figuren, aber auch zum Teil mit den Darstellern. Also irgendwie verlieben sie sich in die Darsteller oder kennen die natürlich auch schon irgendwie über Jahrzehnte. Und das ist so ein Fieber und ein Rausch, wo ich so dachte, so, ach, irgendwie, erstens, irgendwie, ich möchte selbst sowas viel öfter erleben. Und ich möchte auch irgendwie versuchen, ob man das nicht exportieren kann. Und also nicht nur, dass wir dadurch Tarzuela besser kennenlernen, sondern auch, dass wir überhaupt wieder ein anderes Gefühl bekommen für die Möglichkeit, wie ein Publikum auch Darsteller inspirieren kann.
Nun hast du mit dem Stück, was du in Basel gemacht hast, ein Stück ja gehabt, in dem es wirklich um ein Stadtviertel in Madrid geht. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für die klassische Zarzuela. Das Stück, was wir hier erleben, ist aus dem Jahr 1923, einer etwas anderen Ära übrigens. Die Uraufführung war so erfolgreich, dass die Truppe der Operettendiva, der Zarzuela-Diva Esperanza Iris, eine Zweitbesetzung engagiert hat, damit man das Stück jeden Abend spielen kann. Also genau wie du es gerade beschrieben hast, war eine Riesennachfrage nach diesen Stücken. In dem Werk geht es nicht direkt um Spanien, sondern wir erleben Spanien oder wir erleben die Welt durch den Spiegel einer Gegenwelt, durch den Spiegel des Orients, und wir erleben eine Geschichte, die typisch vielleicht ist für die Roaring Twenties, für diese sehr brodelnde Zwischenkriegszeit, in dem es um einen Geschlechtertausch geht. War das der Grund, warum dich dieses Stück fasziniert hat, was ja in Spanien auch eine Ausgrabung war am Teatro de Zarzuela, wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja, also Ben Amor gehört zu den Stücken, die ich dann auch später bei meinen Besuchen im Teatro de la Zarzuela selbst gesehen habe. Und es war da tatsächlich eine Wiederentdeckung, weil das Stück auch in Spanien lange nicht gespielt worden ist. Und das hat damit zu tun, dass auch viele Zarzuelas, die Thema zu subversiv eigentlich waren und zu revolutionär und zu wenig eigentlich in das passten, was Spanien auf einmal ab den 30er Jahren sein wollte, weil Spanien sich dann unter Franco natürlich sehr, sehr, sehr verändert hat. Und dafür war das Sujet von irgendwie ein von Menschen, die nicht wissen, zu welchem Geschlecht sie gehören. Zum Teil ist es denen egal, zu welchem Geschlecht sie gehören. Ja, nein. Und alles, was Machismo ist, plötzlich durchbrochen wird. Es werden auf einmal alle Fragen aufgeworfen. Was ist eigentlich eine richtige Frau? Was ist ein richtiger Mann? So, und das passte Franco überhaupt nicht in den Kram. Also es gab tatsächlich Versuch sogar von der Witwe des Komponisten, von Pablo Luna. Sie hat Briefe geschrieben an Franco, dass sie sagt, es war ein absolut ein Hit und so, und man muss das wieder spielen, aber es wurde absolut verbannt von den Spielplänen. Und als ich mit Stefan Herheim gesprochen habe, irgendwie, was machen wir, wenn ich wiederkomme ans Theater in der Wien, hat gesagt, es wäre schön, wenn du etwas machst, weil du hast ja sehr viele verschiedene Stücke gemacht, von Mozart über Rossini bis in die Gegenwart und Uraufführungen, so irgendwas zu machen, was du überhaupt noch nicht angefasst hast. Und dann habe ich gesagt, Zarzuela. Und er hat gesagt, ja, wenn du Zeit hast in der Faschingszeit, dann können wir das machen. Und so, und dann haben wir verschiedene Titel besprochen. Und als ich ihm beschrieben habe, diese Handlung, die so sehr auf einmal in das passt, was auch heute wie viel besprochen, diskutiert wird, und auch als Stefan begriffen hat, dass das Stück im besten Sinne politisch unkorrekt ist und gleichzeitig sehr korrekt ist. Weil viele Dinge scheinbar irgendwie so, wie werden irgendwie es gibt da ein Príncipe de Kabul, da denkt man so, um Gottes Willen, so kann man doch einen orientalischen Krieger heute nicht mehr zeigen. Und nachher stellt sich heraus, dass dieser Prinz aus Kabul ist irgendwie die größte Mimose des ganzen Abends. Also es werden auch sozusagen herkömmliche Bilder werden benutzt, um uns so ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Und dann erwischen wir uns dabei, dass wir eigentlich viel mehr Klischees im Kopf haben und als die Wirklichkeit und die Operettenwirklichkeit bietet.
José Miguel, du bist gewissermaßen Nachfolger von Pablo Luna als Direktor des Zarzuela Theaters, denn er war von 1925 bis einige Jahre in die 30er Jahre auch Chefdirigent dieses Hauses. Wie sehr kennt man Luna in Spanien und ist das, was er schreibt, typisch für die Zarzuela dieser Zeit?
Luna ist very important for our repertoire, and we have like three periods in Zarzuela. That is the classical 19th century of Barbieri, Arrieta, Gastambide, like Barberillo de Lavapiés that you told before. Then we have Amadeo Vives in the beginning of the 20th century. That is like a bridge between this and these authors that are Luna, Guerrero, Serrano of the 10, 20s, 30s in Spain. That they are, most of all, they want spectacle, they want to have fun, you know. Then after this we have the third period, that is Moreno Torroba and Sorozaba, that is more 20th century Zarzuela, always easy music to hear, never atonal or dodecaphonic, no, always popular music, but more in the 20th century style. I have a beautiful story with Ben Amor that started 78 years before I was born, the day of Ben Amor premiere, because the weekend before Ben Amor premiere, my grandfather was asking my grandmother to marry him. Okay, in this event, she received a compromise ring, and he received also a ring that I have here. Okay, that made my grandparents for him. So, and they received both as a gift tickets for Ben Amor premiere. So this ring was in Ben Amor premiere. This is it's a very important thing. But you know the thing, I was lucky that my grandparent lived 1900 to 2000, 100 years. I was born in 1981, so I had nearly 19 years the opportunity to meet him. Perfectly lucid till the last day. So we talked a little bit about Ben Amor, but you know, after this, when I start conducting and when I conducted Ben Amor for the first time after this premiere, that is, you have talked about it, it was a great success in 1923, and after it disappeared for 98 years, no? So what I knew from my grandfather was that this, he remembered very well, because this Ben Amor premiere was also a gift for the marriage, no? for their parents. Let's go to Ben Amor premiere. And the only thing that stayed all this century of Ben Amor that we knew was the Danza del Fuego, the fire dance, that you can find recordings, and also País de Sol that you heard now. All the other score was lost. So I grow with this story about Ben Amor from my grandparent, and years after, it's like Ben Amor looking for me in a certain way. In 2011, Emilio Casares, that was the director of the my main editorial group in Spain for Zarzuela, called me, and he told me, oh, you have studied with Alberto Zeda, and you know how to do critical editions, and you are also a kind of musicologist. There is the score of Ben Amor. You know Ben Amor. I told him, I don't, my ring knows Ben Amor. No, I don't know Ben Amor. but I know Danza del Fuego. And we found all the material to rebuild the score, and I want you to do the critical edition. This was 2011. Then the Teatro de la Zarzuela. Normally, the editions are done in cooperation with the theater. No, they do the edition to make the performance the year after. Then they changed the direction, and Benamor project was lost. Okay, so I didn't do this. But Benamor was near me already in 2011, and then in 2000 it was in the 20 when Daniel Bianco, the following director of Teatro de la Zarzuela, called me, and he told me, "Oh, this Benamor project that it was lost. I know very well because I was supposed to do the critical edition." Great! But now the critical edition is done, but I want you to conduct it next year. And he gave me a very nice reason. I don't need to tell you what happened in 2020, no. So he told me, "I think this crazy operetta, this crazy funny argument was done in the crazy 20s of last century after a pandemic, no, after La Spagnola. So now we need it again after a pandemic, because only, and it was one of the first productions made in La Zarzuela, not with full capacity, no, of orchestra, reduced orchestra, reduced choir, and all these things, but was one of the first things, because he told me, this is so crazy, so funny, so attractive for the audience, and we need that to get the audience again. So it was so this parallelism, no? 100 years after, we had the chance to have back Benamor after a pandemic also, no? And it was also a success that Christoph was there. So now we have the pleasure to present to you the third time ever Dom Benamor, but I hope it will be the third of many, many times in the future.
Und ich glaube, auch die erste Aufführung außerhalb der, wenn man so sagen kann, spanisch sprechenden Welt. Es gab also nach der Uraufführung Aufführungen in Havanna, in Kuba, in Marokko, in Brasilien. Aber es gab, soweit ich weiß, noch keine Aufführungen im deutschsprachigen Raum, in Frankreich oder in Spanien, in Italien, geschweige denn von England oder den USA. José Miguel, wenn wir Deutschen Zarzuela hören oder wir Österreicher, dann erwarten wir spanische Musik. Sowas haben wir auch gerade gehört. Aber die Partitur hat viel, viel mehr Farben und die Szene der damaligen Zeit war beeinflusst von den internationalen Stilen, vom Londoner West End, von der Wiener Operette. Was für Farben haben wir in dieser Partitur?
I think the main difference with the first Zarzuela, we talk about the classical of the 19th century. The 19th century Zarzuela was they proposed themselves to make a national Spanish music. No, so it's they were authors, Barbieri, Arrieta, of Italian education, because they studied in Italy, everybody. But they wanted to use in the national lyric genre to use the Spanish folk, no, Spanish folk music, and to give all the music this perfume. No, in the 20th century, this was already established. So was not more necessary to be always Spanish, to look always Spanish. And it was the time of the operetta, the cabaret, all this. Also the beginning of the jazz in New Orleans, no, in the States. So all these influences. And Luna was, he liked so much the exotic places, exotic themes. This is part of the Oriental trilogy, that it has also El Niño Judío and El Asombro de Damasco, no? And Benamor is the third one. It was fashion to put the story of the place in exotic countries that the audience would never visit, no? So you were able to reproduce in some kind this country in an exotic way, perhaps not precise, but exotic, funny, and allow you to travel with your mind. No, this was the, and Luna does this also in the music. In the score, we find even more than Spanish elements, more Oriental elements. This is and this is very complex and many different things and styles, and also, as I told you before, jazz influence and American dance like foxtrot, shimmy. We have Charleston, everything inside. Perhaps even the fire dance that could be the most Spanish moment. It's not really Spanish. It's Spanish. Al-Andalus, you know, we have this connection with this big connection with Arab world, because they were in Spain. Spain was Al-Andalus for 800 years. So even in the flamenco, we have this connection. If you hear flamenco and you hear the singing of the minarete, the Muslim singing, there is many things in common. So is there where Luna make it touch the folk, the Arab folk and the Spanish folk in this core.
Wir haben im deutschsprachigen Bereich einen Bruch in der Aufführungstradition von Operetten. Viele dieser Werke wurden für singende Schauspieler geschrieben, werden heute aber von Opernsängern gesungen, denen es dann schwerfällt, mitunter zu sprechen. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es in der Zarzuela in Spanien eine große Kontinuität der Aufführungstradition. José Miguel, wie ist das genau?
I have to explain then, because why zarzuela is not exactly what operetta in Germany or France. Because when these authors of the 19th century, Barbieri, Arrieta, that we told before, that were also founders of my theater, of Teatro de la Zarzuela, they built it to do only zarzuela. When they established the rules of the new Spanish lyrical music, they decided it should have Spanish folk, Spanish perfume. You have to recognize Spain as you can recognize Russia in Tchaikovsky, or you can recognize, the 19th century was the moment of Romanticism, but also nationalist music, no, in every European country. So they wanted something like this for us. Then they established also another rule that it must be popular. We never have to lose the contact with the audience. We need to produce popular music that everybody would like, everybody would love to come to a premiere without asking himself, oh my God, this kind of music I would understand. No, we will give quality but also popular music. And the other thing that they thought is, but we want opera voices, you know, that this is the difference, main difference. Zarzuela is always written for opera voices. We need also sometimes actor singing, no, a singer actor or actor singer, but main roles are always lyrical voices. And so this was the main things, the rules to make zarzuela. That in Spain, zarzuela is everything, no? We have, when we say opera española, it means only that it doesn't have spoken dialogues. But it's the same kind of music, La Vida Breve, or Ben Amor, or La Verbena de la Paloma, or we are obviously many different styles, many different epoch, author, all this, but in the Spanish, the rules are always the same. Quality, also big orchestration. Why lyrical voices? Because the orchestra, if you see some operettas, or today, nowadays, the musical, no? You have orchestras of 15, 20, 30 elements. No? This orchestra is Verdi Orchestra, is 55, 60. Not only Ben Amor, all zarzuela. So the orchestra is a full opera orchestra, and the voices should be lyric voices to be able to sing without microphone with this kind of orchestra. So this is the thing. While in Europe the opera went intellectual, no, and the operetta only popular, in Spain it gets all together. It was all together and it's still today.
Christoph, ich bin vorhin bei der Inhaltsangabe über einen Satz von mir selbst gestolpert, nämlich die beiden wissen nicht, dass Dario weiß nicht, dass er eigentlich eine Frau ist, und Ben Amor weiß nicht, dass sie eigentlich ein Mann ist. Und das ist ja eigentlich merkwürdig. Beziehungsweise, sie haben die Erkenntnis irgendwann, dass sie das sind. Wir sprechen heute viel über das Thema Transidentität in der Gesellschaft und es wird oft als eine sehr tragische Geschichte beschrieben. Hier haben wir eine komische Variante davon. Die beiden akzeptieren auch sehr schnell, dass sie wohl im Körper des anderen sind. Was für ein Prozess ist das und was für ein Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit wird da auf die Bühne gebracht?
Dass sie das selbst nicht mitbekommen, auch als sie dann schon 19 oder 20 Jahre alt ist, ist natürlich Operettenrealität. Ne? Also das ist irgendwie, also es gibt keinen Grund, den man nennen könnte, wieso sie das nicht irgendwie merken. Eigentlich, aber irgendwie das Interessante ist, du sagst gerade, sie akzeptieren, nein, sie akzeptieren das eigentlich nicht. Also das ist irgendwie, also die Prinzessin Benamor tritt ja auf und man sagt irgendwie so, sie wollte gerade flüchten, sie ist über die Mauern und Bäume geklettert, irgendwie um aus dem Schloss rauszukommen. Also und das Erste, irgendwie, was wir von dem jungen Sultan hören, dass er sagt irgendwie, ah, bitte irgendwie, heute soll keine Exekution stattfinden, weil ich bin überhaupt gegen Gewalt. Und so, und ich weiß, das ist überhaupt nicht irgendwie typisch. Und dann sagt der Großvezier, du bist viel zu schwach für einen Mann. Und so, weil der Großvezier weiß ja auch nicht, dass es eigentlich eine Frau ist. Also insofern wird schon eigentlich damit gespielt, dass also Benamor, der junge Mann, sich vollkommen blöd vorkommt, wenn er irgendwie stricken soll. Ja? So, also es wird schon damit gespielt, dass eigentlich ist es ein typisches Frauenbild gibt, ein typisches Männerbild. Und ich finde bei dem Stück nur sehr stark, dass Benamor selbst sehr, also am Ende eigentlich der schrecklichste Macho ist, also die Prinzessin ab dem Moment, wo sie weiß, ah, ich kann eigentlich irgendwie über mein Harem verfügen, entwickeln sich wirklich die schrecklichsten Bilder, die man heute irgendwie haben kann von einem Mann, dass er einfach sagt, ich mache so schnipp, 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 schnipp und so und dann kommt die alle zu mir. So. Und dies wiederum ist es ein bisschen differenzierter bei der Figur von dem Dario, bei dem Sultan, der ja eine junge Frau ist, weil man hat da das Gefühl, weil da wird ganz am Anfang schon bei der ersten Begegnung, die er als Sultan hat mit dem spanischen Granden, mit Don Juan, spürt man gleich zwischen den beiden so eine große erotische Attraktion. Und irgendwie dem jungen Sultan ist es eigentlich verhältnismäßig egal, ob er sich gerade für einen Mann interessiert oder für eine Frau, sondern er gibt sich einfach diesem Gefühl hin. Und der Spanier, der eigentlich irgendwie sagt, so, ich irgendwie kämpfe für die schönen Frauen, ist wiederum sehr verwirrt, dass er sich auf einmal für einen jungen Mann, wie er denkt, interessiert. Also es ist von daher ist so dieses Paar, was sich dann entwickelt, im Laufe des Stückes Dario, Sultan, später irgendwie als Frau erkennbar und Don Juan ist ein bisschen utopischer, sagen wir so, in dem, dass irgendwie beide akzeptieren, eigentlich ist das Geschlecht egal. So. Und ich habe natürlich bei der Besetzung einen besonderen Kniff vorgenommen. Also bislang hat man, wenn man das Stück gespielt hat, war immer klar, Prinzessin Benamor ist so eine typische Hosenrolle. Also das ist wie Octavian im Prinzip. Also eine Frau singt einen Mann, dass man in dem Stück am Anfang denken soll, sie ist wirklich die Frau, ist eine andere Sache. Aber an sich ist es eine Hosenrolle. So. Und man hat aber auch immer mit einer Frau den Sultan besetzt, wo man als Publikum dann immer dachte, ah, das ist die typische Hosenrolle, aber dann stellt sich im Laufe des Stückes raus, es ist ja tatsächlich eine Frau. So, und ich habe jetzt immer gedacht, als ich das Stück gesehen habe, ich war ein bisschen verwirrt, da dachte ich immer so, wer ist jetzt nun eigentlich die Frau, wer ist der Mann? Und dann habe ich natürlich immer so geschaltet, okay, die Frau, die Prinzessin ist die typische Hosenrolle, aber dann dachte ich immer, wieso ist der eigentlich den Mann spielt, am Ende die Frau, dann nicht auch irgendwie das falsche Geschlecht als Sänger, Sängerin. Und deswegen haben wir...
Sie müssten zum wahren Geschlecht quasi am Ende kommen, wenn die Sängerin, die Frau ist, am Ende sich als Frau herausstellt.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ich glaube, das ist richtig. Ja. So. Also, und ich bin konsequent gewesen, dass ich gesagt habe, so, wir kennen alle die typische Hosenrolle. Das ist und es bleibt auch hier dabei. Irgendwie Marina Monceau singt als Frau die Prinzessin Benamant, die in Wirklichkeit ein Mann ist. Und wir haben aber einen männlichen Sopranisten, der am Anfang als Sultan auftaucht. Und dann aber stellt sich heraus am Ende, der männliche Sopranist spielt aber in Wirklichkeit ein Mädchen. So, und dadurch ist natürlich am Ende, wenn sie zu dem eigentlichen Geschlecht gefunden haben, ist irgendwie die Verwirrung natürlich noch kompletter, aber konsequenter. Die Frau, die Sängerin, ist der Mann am Ende des Stückes und der Sänger, der männliche Sopranist, ist die Frau am Ende des Stückes. Aber dadurch ergibt sich, weil sich im Laufe des Stückes die Sopranistin, die den Mann spielt, in eine andere Sopranistin verliebt, ist das, was sozusagen rein vom Stück her korrekt Mann-Frau-Beziehung ist, ist aber eine Frau-Frau-Beziehung auf der Bühne. Also die Sopranistin hat das Liebesduett mit einer anderen Sopranistin. Der männliche Sopranist wiederum, der ja eigentlich ein Mädchen spielt, hat das große Liebesduett mit dem Bariton. Deswegen haben wir da zwei Männer, die sich lieben, auf der Bühne.
Wir haben jetzt viel über das Werk gesprochen. Lass uns gleich ein bisschen darüber reden, wie man ein 100 Jahre altes Werk dieser Art auf die Bühne bringt. Wir haben vorhin gesagt, es spielt im Orient, aber eigentlich spielt es auf eine Weise auch nicht im Orient. Aber natürlich spielt ihr mit Mitteln des Orientes, mit erzählerischen Mitteln. Aber es ist kein realistischer Orient, den ihr uns da führt, Herbert.
Man versucht ja nicht, ein Bühnenbild für eine Operette zu machen oder ein Bühnenbild für ein erstes Stück. Das Bühnenbild ist Bühnenbild. Und dieses Stück braucht eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Leichtigkeit. Das haben wir versucht herzustellen. Was daran orientalisch ist, können Sie gerne selbst beurteilen. Es ist einfach ein Raum, der die Atmosphäre des Stückes wiedergibt.
Ja, es ist auch, ich muss sagen, wer meine Arbeit kennt, kennt ja eher dann auch immer so reduziertere Geschichten und diesmal ist es, glaube ich, viele Leute werden sagen, ist Christoph Loy verrückt geworden?
Ist bunt.
Ja, nein, es ist, nein, nein, und vor allen Dingen, es gibt Verwandlungen, es also wir haben also sehr, sehr, eigentlich so fast jede Nummer neu bebildert und es nicht umsonst, also Pablo Luna, als er das Stück geschrieben hat, war in der Zeit auch in London am West End. Also er hat irgendwie sozusagen die ersten Vorfahren des Musicals kennengelernt. Und in der Tradition muss man das Stück auch verstehen. Es gibt wirklich sozusagen sehr viel für die Sinne. Also es gibt sehr viel für die Ohren natürlich, wie man hört, aber auch für die Augen. Also insofern, es ist auch, ich sage Ihnen auch, irgendwie die Kostümwerkstätten haben wir sehr viel zu tun, irgendwie Federwerk für die Chordamen herzustellen. Und es ist wirklich auch eine Hommage eigentlich an Aufführungstraditionen, die man schon vergessen glaubte.
Ein Thema, was bei Komödien immer wichtig ist, ist das Thema Klischees. Also Komödien arbeiten mit Klischees, ironisieren Klischees, man muss sie bedienen und gleichzeitig stellt man sie in Frage.
Muss man das wirklich die bedienen? Ich glaube nicht, dass man ja. Klischees bilden muss, die bilden sich von selber. Das glaube ich.
Also obwohl, so, wir haben schon, also das, wo türkische Fürsten auftreten, sieht man auf den ersten Blick mit Turbanen und allem drum und dran und Säbeln rasseln. So, also das hat mir schon Spaß gemacht, auch so erstmal so da reinzuhauen in die, also und Odalisken sehen auch aus wie Odalisken, so, dass sie sich dann anschließend wie Varieté-Tänzerinnen bewegen. Das ist natürlich irgendwie der angenehme und wunderbare humoristische Bruch auch.
Das scheint mir auch ein Zug des Stückes zu sein, dass niemand das ist, was er visuell zu sein scheint, sondern wir oft über die Texte, über die Dialoge merken, dass sich Figuren als etwas ganz anderes entpuppen, als sie eigentlich sind.
Ja, ich muss sagen, das Ganze ist dann wiederum als Stück so intelligent gebaut, dass es auch nicht so intellektuell, wie man das beschreibt oder beschreiben würde, rüberkommt, sondern ich glaube, in dem Moment kann man sich als Publikum auch einfach so ein bisschen so einem Rausch hingeben und sozusagen die Schichten, die dahinter liegen und dass man sich viele Fragen stellen kann, eben über Mann, Frau und so, Bestimmung und so weiter, die kommen vielleicht am nächsten Tag. So. Und das finde ich ist auch irgendwie, ich finde das so wichtig, dass wir wieder auch Stücke erleben, die einfach im Moment irgendwie auf die Herzen zukommen und es ist auch ein Stück, was sozusagen, man kann lachen, man ist aber auch, es gibt auch einige so melancholische Momente, also man wird schon auch sehr berührt von der Geschichte.
Es gibt Momente ganz großer Menschlichkeit, also etwa das Schlussduett, wenn das Problem auch gelöst wird, wie kann ein Mann einem Mann sagen, dass er ihn liebt in einer Gesellschaft, in der das nicht möglich ist und es ist ja wirklich ein großes Liebesduett am Ende, was in Turan dort stehen könnte, was in Lustigen Witwe stehen könnte.
Ja, ja, ja. Ich finde halt das Schöne, dass man so, dass die Unterhaltung bei all dem im Vordergrund steht und die Intelligenz sich sozusagen hinter dem, was scheinbar oberflächliche Unterhaltung ist, auch so wie inkognito versteckt.
Ich habe jetzt in 4 Wochen wirklich mit großem Vergnügen euch beim Proben zugesehen, habe auch viel gelacht. Vielleicht einfach nochmal für dich als Eindruck von diesem Stück. Wenn ich da drin sitze und gar kein Spanisch kann, und natürlich lese ich die Übertitel irgendwie mit, wie werde ich das Stück erleben? Oder soll ich lieber beschreiben, wie ich es erlebt habe? Dann antworte ich mal. Also meine Erfahrung war in den letzten Wochen, sie werden in vielen Situationen die Grundsituation schnell begreifen und die Komik dieses Stückes, es ist schlimm, wenn man als Dramaturg einen Witz erklären soll, die Komik des Stückes liegt ganz oft darin, dass es einen großen Kontrast gibt zwischen dem, was die Situation ist und dem, was darüber geredet wird. Das Stück ist ungeheuer lustig, ich habe sehr viel auf Proben gelacht, ohne ein Wort des Dialoges verstanden zu haben. Ja. Und wir versprechen Ihnen, wir werden alles tun, dass es auch Ihnen so geht.
Ja, es ist natürlich so eine Sache, die ich habe tatsächlich mal, als ich in meinen 20ern waren, ein Versuch einer Zarzuela auf Deutsch erlebt. Also das war damals in Münster, das war tatsächlich das Stück, was ich selbst vor ein paar Wochen inszeniert habe, den Barbier de la Papiers, auf Deutsch. Und ich habe damals gedacht, irgendwie, wenn dieses Genre überhaupt eine Chance hat, dann nur auf Spanisch und eben auch auf spanischen Dialogen. Damals in der Zeit gab es noch keine Übertitel. Deswegen ist mir auch ein bisschen klar, wieso die Zarzuela es so schwer gehabt hat, weil man die Sprache, also Spanisch irgendwie als Opernsprache nie wirklich akzeptiert hat. So, und jetzt natürlich mit den Übertiteln haben wir, weil so viele Leute, die ich kenne, die gucken irgendwie Netflix-Serien und also Almodóvar-Filme, alle auf Spanisch, aber mit den Übertiteln oder Untertiteln beim Film. Und deswegen habe ich gedacht, so, das ist die Chance. Also ich sage immer so, die Übertitel sind das, wie die Zarzuela, was Bernstein hat mal gesagt, die Mahler-Symphonien haben irgendwie eine Chance gehabt, sich bei einem größeren Publikum durchzusetzen, ab dem Moment, wo die Stereophonie entstanden ist. Also dass man auf einmal irgendwie, und sozusagen was Stereo für Mahler-Symphonien ist, sind die Übertitel für die Zarzuela. So, und die... Und dennoch arbeite ich die Dialoge natürlich so, irgendwie mit, also wir sind dran, so in dieses Timing zu haben. Ich komme mir manchmal vor, wie ist ein zu strenger Dompteur. So, aber ich weiß, dass wenn man den richtigen Rhythmus hat und dass man allein durch das Zusehen und Körper und Sprachgefühl mitbekommt, ist man in irgendeiner Form gebannt und begreift auch intuitiv, was passiert ist. Aber ich glaube, die Mischung von Gucken und entweder Zuhören, Verstehen über die spanische Sprache oder Mitlesen ist natürlich gut.
Das war unser Podcast Probenzimmer zu Pablo Lunas Ben Amor. Der nächste Podcast wird sich mit Florian Gassmanns komischer Oper L'Opera Seria beschäftigen. Bis bald.